Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Mensch braucht die Natur zum Überleben. Bienen bestäuben unsere Nutzpflanzen, Feuchtgebiete reinigen unser Trinkwasser, Pflanzen die Luft. Muss der Mensch also die biologische Vielfalt erhalten, weil sie nützlich ist? Oder hat biologische Vielfalt einen Wert an sich? Darüber diskutieren der Umweltökonom Bernd Hans Jürgens, der Biologe Peter Duelli von der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL und die Naturschützerin Miriam Balmer von Pro Natura. Das Gespräch leitet Odette Frey.
Bernd Hans Jürgens, Sie sind uns aus Leipzig zugeschaltet, wo Sie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung den Bereich Ökonomie leiten. Sie koordinieren dort eine große internationale UN-Studie zur Ökonomie der Biodiversität. Bekannt ist die Studie unter dem englischen Kürzel TEEP. Können die Ökonomen den Nutzen der Natur in Geld ausdrücken?
Ja, sie können es manchmal, muss man sagen. Sie können es immer dann recht gut, wenn der Nutzen der Natur dem Menschen eine Leistung erbringt, wenn der Mensch also was davon hat und wenn diese Leistung in irgendeiner Form dann auch in Geld ausgedrückt werden kann. Also beispielsweise Trinkwasser ist eine Leistung der Natur. Das kann sehr gut in Geldeinheiten ausgedrückt werden. Hingegen immer dann, wenn eine solche Leistung der Natur nicht direkt oder nur sehr, sehr indirekt dem Menschen eine Leistung erbringt, dann ist die Bewertung aus einer ökonomischen Perspektive immer auch schwieriger.
Ein Beispiel für so eine indirekte Leistung?
Ja, wenn Sie beispielsweise bestimmte Arten haben, die vielleicht in einem Ökosystem bestimmte Funktionen erfüllen, aber wo überhaupt nicht klar ist, inwieweit diese Arten für den Menschen eine Funktion erfüllen. Also es ist abstrakt gesprochen, ich könnte jetzt irgendeine Art herausgreifen, aber das ist immer ein Fall, wo man keinen direkten Zusammenhang erfassen kann und wo demzufolge auch eine ökonomische Bewertung und ein Ausdrücken dieser Leistung in Geldeinheiten schwieriger ist.
Peter Duelli, Sie haben als Biologe maßgeblich an den roten Listen der bedrohten Tier- und Pflanzenarten der Schweiz mitgearbeitet. Wie nützlich sind denn diese bedrohten Arten für uns Menschen?
Ich würde sagen, für die meisten, sie sind so nützlich wie ein Bild von Segantini oder von Hodler oder eine bekannte alte Holzbrücke, eine romanische Kirche. Das heißt, das Nützlichkeitsargument ist bei national seltenen und gefährdeten Arten aus meiner Sicht fehl am Platz. Bei weltweit gefährdeten Arten ist das etwas anderes, aber das sind bei uns nur sehr wenige.
Miriam Balmer, Pro Natura hat 2009 eine Kampagne gestartet. Dort heißt es, die Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Der Slogan lautet, jede Art zählt. Ist für Sie jede Art nützlich?
Für mich ist jede Art wertvoll. Das ist einmal die Grundlage für die Diskussion, ob die Biodiversität auch nützlich ist. Sie ist wertvoll und aus diesem Grund auch schützenswert aus unserer Sicht. Und der Mensch eigentlich als eine Art in diesem ganzen Gefüge und der Einfluss nimmt auf das ganze Ökosystem, der trägt auch eine Verantwortung. Und weil wir bis heute nicht wissen und wahrscheinlich auch nie wissen würden, werden, was denn genau nützlich ist, welche Art uns direkt einen Nutzen bringt und welche vielleicht nur indirekt, darum sind wir der Meinung, dass man das Vorsorgeprinzip anwenden muss und eben die gesamte Natur, die gesamten Ökosysteme eben schützenswert sind.
Also, wenn ich es richtig verstehe, eine Art, die uns jetzt als nicht besonders nützlich erscheint, sondern vielleicht nur als schön, wie ein Bild von Segantini, wie Peter Duelli das ausgedrückt hat, diese Art, die könnte durchaus in 300 Jahren sich als sehr nützlich und für unser Überleben auch dringend notwendig erweisen.
Das ist gut möglich. Es ist immer wieder vorgekommen, dass man Arten zuerst als nicht nützlich gesehen hat und dann später plötzlich gemerkt hat, weil man gesehen hat, es ist zum Beispiel eine Art, die für ein wichtiges Medikament einen Beitrag leisten kann. Und dann erst hat man gemerkt, dass diese Art eine wichtige Rolle spielt für die Menschheit und dass man sie auch nutzen kann. Und aus diesem Grund, weil wir eben nicht wissen, was da alles noch kommt und welche Funktion eine Art oder welche Funktionen eine Art alle übernehmen kann oder auch in Zukunft übernehmen wird. Darum sind alle Arten aus unserer Sicht gleichwertig und es gibt keinen Unterschied. Diese ist wertvoller und die andere ist weniger wertvoll.
Bleiben wir bei der Nützlichkeit, also wirklich Arten, die uns einen praktischen Nutzen bringen, vielleicht später einen Nutzen, den wir noch nicht kennen. Peter Duelli, Sie als Biologe, halten Sie das für wahrscheinlich, dass sehr viel mehr nützliches Potenzial in der Natur, in den bedrohten Arten steckt, als wir es jetzt wissen.
Also sicher ist es denkbar, dass da Arten erscheinen, die plötzlich einen großen Wert kriegen. Aber mein Argument ist da immer, dann müsste man sämtliche Ölbilder, die je gemalt wurden, zum Beispiel von meiner Mutter, auf dem Estrich, müsste ich alle erhalten, weil vielleicht in 100 Jahren findet jemand heraus, dass sie ein Genie ist. Also ich denke einfach, wir haben da eine Grauzone, wo das wie absurd wird, dass wir alles schützen müssen, weil es vielleicht irgendwann einmal wertvoll wird.
Also bei den Bildern kann man sagen, da wird der Stauraum irgendwann zu knapp, wenn wir alle Bilder aufbewahren wollen. Wie sieht das jetzt aus in der Natur, wenn es um Arten, um Lebensräume geht? Bernd Hans Jürgens, könnten wir es uns eigentlich leisten, alle Arten auf dieser Welt, die jetzt leben, und alle Lebensräume unter Schutz zu stellen oder zu schützen? Schauen, dass sie nicht aussterben zumindest.
Nein, wir können es uns leider, muss ich sagen, aus meiner Sicht nicht leisten, weil wir haben einfach in der Wirklichkeit es mit Nutzungskonflikten zu tun, und zwar überall. Bei der Überfischung Befischung der Meere haben wir Nutzungskonflikte zwischen Nahrungsmittelproduktion und dem Erhalt der Arten. In der Landwirtschaft haben wir Nutzungskonflikte, und wenn wir dem Artenschutz immer unbesehen von den Kosten den Vorrang geben würden, würden wir damit automatisch auf anderes verzichten. Und das wären oft dann auch Lebensgrundlagen des Menschen, die auch wichtig sind, also beispielsweise eben Agrarproduktion und Nahrungsmittelproduktion und diese Dinge. Vor diesem Hintergrund ist tatsächlich die sehr, sehr schwierige Entscheidung, und das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, die man implizit schon permanent trifft oder die man auch explizit treffen kann. Diese schwierige Entscheidung liegt eben darin, zu überlegen, wo geben wir Geld aus für den Schutz von Arten, wo weisen wir beispielsweise Schutzgebiete aus, die wir nicht mehr bewirtschaften, und wo lassen wir eine Bewirtschaftung zu. Das heißt, meine Auffassung ist an dieser Stelle, wir haben überall Trade-offs zwischen verschiedenen Nutzungen, und es wäre blind, wenn wir dem Artenschutz an allen Stellen unbesehen den Vorrang geben würden.
Ist uns denn die Ökonomie eine Hilfe bei dieser Prioritätensetzung, was wir schützen sollen?
Ja, einerseits ist sie eine Hilfe. Ich bin ja Ökonom und deshalb muss ich das auch sagen. Und andererseits ist sie keine Hilfe. Sie ist eine Hilfe, weil sie eigentlich eine Wissenschaft ist, die sich mit Knappheitssituationen auseinandersetzt. Knappheit heißt hier, wir haben nicht Dinge, jetzt Güter oder aber auch Natur, im Überfluss vorhanden. Und immer wenn wir eine Knappheitssituation haben, dann müssen wir Entscheidungen treffen, wie wir mit dieser Knappheit umgehen. Und in diesem Sinne ist die Ökonomie tatsächlich möglicherweise eine Hilfe. Sie ist nicht eine Hilfe in dem Sinne, dass sie sehr, sehr häufig in der Realität den Schwerpunkt auf kurzfristigen Gewinnen, auf kurzfristigen Nutzen legt, auf das, was sichtbar ist, das, was einen Profit und einen Gewinn erbringt, legt, und das, was weniger sichtbar ist, was in ferner Zukunft liegt, was weiter streut an Nutzen, das wird oft in der Ökonomik nicht angemessen erfasst. Und in dem Sinne würde ich sagen, kann die Ökonomik sowohl eine Hilfe sein beim Biodiversitäts- und beim Artenschutz, sie kann aber auch ein Hindernis sein, wenn sie in einer verkürzten Sichtweise eingesetzt wird oder wenn die Betrachtungsweise eine kurzsichtige ist.
Man muss also stärker vorausschauen, vielleicht an zukünftige Generationen denken, was die noch von unserer Natur wollen. Miriam Balmer, Sie müssen ja auch irgendwo Prioritäten setzen als Naturschutzorganisation. Sie können nicht alles schützen, auch wenn Sie das vielleicht wollten. Wie machen Sie das?
Also es ist klar, dass verschiedene Interessenunterschiede bestehen, wie das Herr Hans Jürgens vorher beschrieben hat. Für uns als Naturschutzorganisation und somit auch Anwältin der Natur ist es aber nicht angebracht, dass wir als Menschen und eben als eine Art in diesem ganzen System entscheiden, welche Art denn das Recht zum Leben hat und welche nicht. Das ist ein Ansatz, der mir also ein bisschen arrogant erscheint. Also wenn wir quasi das Gefühl haben, wir könnten entscheiden, welche Art denn nun überleben soll und welche nicht. Für mich Und für uns als Naturschutzorganisation ist es ganz wichtig, dass wir eben die Grundlagen bewahren, für das die Arten die Möglichkeit haben zu überleben. Und das heißt eben nicht nur Artenschutz, sondern das heißt vor allem auch Lebensraumschutz. Dass die Lebensräume, die Vernetzung dieser Lebensräume bestehen, damit diese Arten sich so ausbreiten können, wie es die Situation zulässt. Es gibt da auch Entwicklungen, die wir in Zukunft vielleicht nicht steuern können oder nicht so direkt steuern können. Ich spreche kurz den Klimawandel an. Also es gibt da Entwicklungen und da müssen wir die Grundlagen für die Arten zur Verfügung stellen.
Stichwort Klimawandel. Peter Duelli, die Idee, dass wir eine möglichst breite Artenvielfalt auch in der Schweiz erhalten, damit unsere Natur gefasst ist auf ganz neue Bedingungen, eben zum Beispiel eine Umwelt, die viel wärmer ist, also eine möglichst breite Biodiversität als eine Art Versicherung. Leuchtet das dem Biologen ein?
Ja, natürlich. Das ist eine sehr bekannte Theorie. Und was wir ja heute besprechen, ist die Nützlichkeit der Arten. Und man muss einfach unterscheiden, auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Es wird immer wieder unterschieden zwischen Arten, die wir aus naturschützerischen oder artenschützerischen Gründen erhalten, und den sogenannten Ökosystemfunktionen.
Ökosystemfunktionen?
Also das sind Ökosystemleistungen, die Ökosysteme erbringen. Das ist eben die TEEB,
Ökosystem. Diese ökonomische Studie.
Genau. Und da geht es ja um ganz andere Funktionen oder Leistungen, als wenn wir von Artenschutz sprechen, also von rote Liste-Arten, von gefährdeten und seltenen Arten. Und das ist das, was mich bei der Sache stört, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Klimawandel sagen, wir müssen aufpassen, dass da die Artengarnitur der Schweiz erhalten wird, und ich fokussiere hier bewusst auf die Schweiz, nicht international, dann muss ich sagen, für mich ist das ein bisschen ein Etikettenschwindel, dass wir jetzt also den Naturschutz und Heimatschutz quasi unter der Haube der essentiellen Ökosystemleistungen verbergen. Oder essentiell heißt für das Überleben der Menschen wichtig.
Also sauberes Trinkwasser, genau. Nahrungsmittel, ja. Und so weiter. Und das ist in der Schweiz eigentlich gar nicht so wichtig, wenn wir unsere bedrohten Arten anschauen, sagen Sie. Ja. Wir sind nicht so abhängig direkt.
Genau, also es hat wie nichts miteinander zu tun. Einerseits liefert die Biodiversität diese ökosystemaren Leistungen, andererseits haben wir natürlich die Arten, die für eine Mehrheit der Menschen einfach faszinierend sind, weil sie selten und gefährdet sind. Aber das ist nicht die Komponente der Biodiversität, auf die wir als Menschen in Zukunft angewiesen sind. Mhm. Sondern das ist für mich ein nice to have, eben wie ein Bild von Segantini, aber es ist nicht so, dass wir davon leben.
Darauf angewiesen sind.
Ja. Mhm.
Sie hören die Kontextdebatte auf DRS2 zum Thema «Müssen wir die Natur schützen, weil sie nützlich ist?». Es diskutieren Miriam Balmer von Pro Natura, der Umweltökonom Bernd Hans-Jürgens und der Biologe Peter Duelli. Bernd Hans-Jürgens, Peter Duelli hat es vorhin angesprochen, es gibt verschiedene Arten von Motiven, die Biodiversität zu schützen. Es gibt diese Ökosystemdienstleistungen, wie eben sauberes Trinkwasser, und es gibt ganz andere Aspekte, wie vielleicht Schönheit der Natur, vielleicht ein gewisser Heimatschutzgedanken. Können Sie diese, ich nenne sie mal, feinstofflichen Dinge auch als Ökonom irgendwie messen und mit Euro, Dollar oder Franken beziffern?
Ja, ich möchte erstmal noch darauf hinweisen, dass der ökonomische Ansatz da eigentlich viel breiter ist, als er allgemein verstanden wird. Es sind ja nicht nur die direkten Nutzen, die aus ökonomischer Sicht erfasst werden. Also dazu zählt zum Beispiel auch die Schönheit der Natur. Das ist ja ein direkter Nutzen. Wenn ich die Natur betrachte, erfreue ich mich daran. Das ist ein direkter Nutzen und den kann man auch irgendwie messen. Daneben werden aber auch bestimmte indirekte Funktionen erfasst, und es werden auch Optionswerte erfasst, die vorhin mal genannt worden sind. Also sowas wie eine Art Versicherungsleistung der Natur. Biodiversität, mehr Vielfalt schützt uns vielleicht besser vor zukünftigen Unwägbarkeiten, auch vor Naturereignissen und so weiter. Also meine Aussage ist, und das möchte ich betonen, dass hier der ökonomische Ansatz viel breiter ist, als er allgemein hin verstanden wird. Trotzdem deckt er nicht alles ab, und da unterscheiden wir uns hier auch in dieser Runde an dieser einen Stelle, weil der ökonomische Ansatz ist eigentlich ein anthropozentrischer Ansatz. Das heißt, es werden eigentlich die Ökosystemleistungen in den Vordergrund gestellt, die dem Menschen in irgendeiner Form jetzt direkt, indirekt oder als Optionswert einen Vorteil bringen. Und diese Orientierung auf die menschliche Nützlichkeit, Das ist im Grunde ein Kernargument des ökonomischen Ansatzes. Das kann man als Ökonom teilen. Man muss es natürlich nicht teilen als Mensch. Man kann natürlich auch ethische Prinzipien oder auch religiöse Prinzipien oder auch Heimatschutz wurde vorhin mal genannt. Man kann auch andere Argumente in Frontstellung bringen. Das würde ich auch gar nicht verwerflich als verwerflich empfinden. Ich stehe jetzt nur hier an dieser Stelle als Mitkoordinator dieser TEAP-Studie, als jemand da, der versucht, die ökonomische Perspektive in den Vordergrund zu stellen, um auf diese Weise für den Biodiversitäts- und Artenschutz mehr Gehör zu finden.
Und immer ja, und vom Menschen ausschauen. Was nützt uns etwas?
Das ist eigentlich das Spezifikum dieser ökonomischen Perspektive. Und die wird natürlich von manchen Nicht-Ökonomen auch kritisch gesehen. Das weiß ich auch, das ist mir auch bekannt. Aber man muss eben fragen, wie definieren wir Nützlichkeit, wenn nicht vom Menschen aus? Auch die Frage muss man mal stellen. Was ist dann ein Maßstab von Nützlichkeit und wer definiert ihn, wenn wir nicht vom Menschen ausgehen?
Miriam Balmer, Pro Natura argumentiert ja auch mit Nützlichkeit und Biodiversität als Lebensgrundlage, aber Sie haben vorher gesagt, es ist nicht an uns Menschen zu entscheiden, was denn wirklich welche Art überleben soll. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um zwischen Nützlichkeit und anthropozentrisch, vom Menschen ausgedacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine weitere Ebene, die da ins Spiel kommt?
Also es ist klar, dass die Nützlichkeit eines der Argumente ist, das wir auch heranziehen, um quasi den Schutz von Arten zu begründen und warum das wichtig ist. Aber die Frage ist eben auch, was Herr Hans-Jürgen angetönt hat, bis wohin geht denn die Nützlichkeit? Und aus unserer Sicht geht sie eben weiter, weil wir sagen, wir wissen nicht, welche Art uns wann und wie noch einmal nützlich sein wird. Und
das aber uns, also den Menschen, immer noch.
Uns dem Menschen. Und das ist der eine Grund, warum wir Biodiversität und Arten schützen sollen. Es gibt aber aus Sicht der Naturschutzverbände und Pro Natura natürlich auch andere Gründe. Es sind eigentlich drei Schwerpunkte. Und der erste ist der ethische Wert an sich. Die Natur ist wertvoll und hat einen Wert in sich und ist deshalb schützenswert. Und wir haben Respekt vor der Natur als solche. Das ist der erste Grund. Ein zweiter Grund wäre dieses Vorsorgeprinzip, das ich schon genannt habe. Wir wissen noch ganz wenig über das Zusammenspiel der Biodiversität. Wir wissen ganz wenig darüber, welche Arten wie zusammenspielen, welche uns allenfalls eben vielleicht auch etwas bringen. Also dieses Argument ist hier auch wieder wichtig. Ist das System, die Biodiversität ist die Grundlage unseres Lebens und wir wissen nicht, wie dieses System ganz genau zusammenspielt und es ist deshalb möglich, dass ganz plötzlich, wenn man die ausschlaggebende Art vielleicht rausnimmt, deren Lebensgrundlage zerstört, dass dann das ganze System ins Wanken kommt. Und das dritte Argument, warum man Biodiversität schützen soll, ist dann dieser ökonomische Wert oder eben der Nutzen, den wir Menschen davon tragen, zum Beispiel durch die Bestäubung von Pflanzen. Ohne die können wir als Menschen nicht überleben auf diesem Planeten.
Nehmen wir gerade mal die Bestäubung von Pflanzen. Das ist ja ein berühmtes Beispiel, das immer wieder kommt, weil das weiß jeder. Wir brauchen die Bienchen, sie bestäuben viele von unseren Nutzpflanzen und den Honig essen wir auch noch. Peter Duelli, ich frage Sie jetzt als Biologen und auch als Wissenschaftler, der Mensch ist ja findig. Denken Sie, es würde uns gelingen, eine technische Lösung zu finden für die Biene? Also wenn alle Bienen aussterben, eine technische Lösung, wie wir doch unsere Nutzpflanzen ganz prima bestäuben können?
Also das kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, die Honigbiene ist ein so perfektioniertes Instrument. Man könnte höchstens jetzt aus Biodiversitätssicht sagen, dort, wo die Biene ein Problem hat, und sie hat vielenorts auf dieser Welt jetzt ein Problem, also die Honigbiene, da sollten Wildbienen oder Hummeln sollten dann diesen Job übernehmen können. Und da haben wir festgestellt, dass es Regionen gibt, wo auch die Wildbienen eben sehr stark zurückgegangen sind, weil die naturnahen Lebensräume verschwunden sind. Aber das Wichtige ist für mich, dass wenn wir jetzt die Indikatoren anschauen, auch wieder schweizweit gesehen, mit denen wir die Biodiversität messen und zum Beispiel feststellen jetzt im Jahre 2010, am Jahr der Biodiversität, ob die Biodiversität abgenommen hat, dann messen wir eben genau alle die Arten, die nicht ökologisch oder kommerziell wichtig sind oder volkswirtschaftlich.
Also wir messen nicht die Regenwürmer und Bodenpilze, sondern?
Nein, wir messen die im Naturschutz als wertvoll bezeichneten Arten. Und im Naturschutz es ist wertvoll als Art oder als Lebensraum, was selten und gefährdet ist. Also es ist relativ für mich eine einseitige Wertung. Ein wertvoller Lebensraum ist einer, wo viele rote Listenarten vorkommen. Das ist schön für die Leute, die das... Ich bin im selben Fanclub, ich bin begeistert von seltenen und gefährdeten Arten, aber es wäre vermessen zu sagen, dass die Menschheit oder die Schweizer Bevölkerung auf diese Arten oder Lebensräume angewiesen ist. Und darum braucht es Indikatoren für ökologische oder ökosystemarische Leistungen.
Also wenn wir wirklich auf die Nützlichkeit mehr schauen wollen und die Biodiversität als Lebensgrundlage ernst nehmen, dann müssen wir auch das Richtige messen und eigentlich unsere Aufmerksamkeit auf die Orte lenken, wo wirklich nützliches Leben für uns jetzt aus unserer menschlichen Sicht nützliches Leben bedroht ist. Herr Bernd Hans-Jürgens, sehen Sie als Ökonome da jetzt eine Implikation eigentlich für den Naturschutz?
Ja, sicher sehe ich als Ökonom eine Implikation für den Naturschutz. Wir haben angesichts knapper Ressourcen immer Entscheidungen zu treffen. Und natürlich müssen wir überlegen, wo knappe Mittel am sinnvollsten eingesetzt werden.
Also keine großen, teuren Kampagnen mehr für Pandabären, sondern für Regenwürmer.
Das ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es doch beides, aber angesichts von Knappheiten muss man sich wahrscheinlich entscheiden. Ich würde etwas allgemeiner, vielleicht auch ausweichender antworten, dort die Mittel einsetzen, wo wir sozusagen den größten Vorteil haben. Und das ist, da bin ich ja durchaus bei dem, was gesagt wurde, das ist absolut schwer angesichts von Unsicherheiten und angesichts von fehlendem Wissen über die Funktionen von bestimmten Ökosystemen und den Leistungen von bestimmten Arten. Aber wir können halt einfach nicht überall, und das ist einfach unrealistisch, das auch zu erwarten, Mittel in gleicher Intensität oder überall gleichermaßen einsetzen, sondern wir müssen Schwerpunkte bilden. Und damit brauchen wir Anhaltspunkte dafür. Und die würde ich auch dann aus einer ökonomischen Sicht, aus so einer Abwägung heraus versuchen zu definieren. Die Bestäuber sind ja eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür. Man hat ja in einer Studie festgestellt, Sie haben das ja vorhin genannt, die Studie wurde nicht genannt, aber dass die Bestäuberfunktionen 150 Milliarden Dollar in den USA allein an Wert ausmachen. Und diese Information hat in den Börsenzeitungen gestanden. Und mittlerweile regieren Makler auf den Agrarmärkten, auf den Weltagrarmärkten, reagieren auf den Honigpreis. Das hat es ja vor Jahren überhaupt nicht gegeben. Und das ist ein wichtiges Signal. Das führe ich jetzt an, um zu zeigen, dass eine Ökonomisierung und eine Einbeziehung dieser Funktionen in eine ökonomische Betrachtung kann einen Beitrag leisten zu vermehrtem Biodiversitätsschutz. Es sind sicher nicht alle Probleme damit zu lösen. Und das Problem seltener Arten und aussterbender Arten, das vorhin von Herrn Duelli angesprochen wurde, kann sicherlich nicht voll erfasst werden, aber es können eben sehr zentrale und wichtige Impulse eben doch gegeben werden. Und das ist im Grunde meine Perspektive, die ich versuche, in diese Diskussion stärker einzubringen.
Die ökonomische Perspektive kann also ganz neue Leute sozusagen für Umweltschutz, für Naturschutz begeistern. Aktionäre reagieren auf Honigpreise, machen sich Sorgen um das Überleben der Bienen. Miriam Balmer sollte pro Natura stärker in die Wirtschaft vielleicht reinwirken, mit wirtschaftlichen Argumenten argumentieren, um gehört zu werden in der heutigen Zeit?
Ich sehe es als eines der Argumente, das wichtig ist, ja. Aber es ist sicher nicht das Einzige, weil aus unserer Sicht eben nicht nur die Nützlichkeit der Natur einen Wert gibt. Aber es ist eines der Argumente, das auch wir verwenden im Übrigen. Dass wir auch.
Könnte es nicht sein, dass die Leute auch abschrecken? Also ich sage jetzt Leute, die sich vielleicht schon seit länger für Umweltschutz interessieren, die ideologisch eher links stehen und jetzt eigentlich nichts wissen wollen von einer Natur, die ein Preisschild angeklebt kriegt. Das könnte auch gefährlich sein, seine Strategie.
Das kann sein, aber ich glaube, man muss hier genügend offen sein, um auch sich zu überlegen, wie bekommen wir es hin, dass die Biodiversität allgemein und in der breiten Gesellschaft eben als etwas Wertvolles angeschaut wird. Und da denke ich, dass dieser Ansatz der TEEB-Studie einen wichtigen Beitrag leistet. Der ist nicht der einzige und für andere Leute zählt vielleicht ein anderes Argument viel stärker, um die Natur zu bewahren und zu schützen. Aber es ist ein Ansatz und man hat das auch gesehen bei der Studie zum Thema Klimaschutz. Die Studie, die Herr Sir Stern gemacht hat, dass man gesehen hat, das Thema wird plötzlich in der gesamten Gesellschaft wird das wichtig. Man überlegt sich plötzlich, ja gut, aber wenn das ökonomisch wirklich für uns Einbußen bedeuten könnte, müssen wir dann nicht doch mehr machen. Und ich denke, darum ist diese Schiene der ökonomischen Bewertung der Biodiversität auch eine Schiene, die wir weiter verfolgen sollten.
Das höre ich mit Freuden, wollte ich nochmal sagen. Nein, auch diese Bestätigung für die TIP-Studie, Sie sagen tatsächlich, es ist nur eine Perspektive, dem stimme ich auch vollkommen zu. Wir versuchen mit dieser Perspektive auch sozusagen andere Kreise anzusprechen, die eigentlich mit Naturschutz und Biodiversität gar nichts zu tun haben, aber die Entscheidungen treffen, die wiederum Rückwirkungen haben auf Biodiversität und Naturschutz. Und das ist eigentlich das Anliegen der TIP-Studie, diese Bewusstseinsbildung zu befördern. Deshalb freue ich mich darüber.
Wir kommen zur Schlussrunde. Aus welchem Hauptgrund soll der Mensch die Biodiversität schützen? Bitte knapp und kurz, Miriam Balmer.
Aus unserer Sicht ist die Biodiversität so vielfältig, dass wir sie kaum kennen. Und aus diesem Grund ist sie auch wertvoll. Es gibt diverse Beispiele dafür, wie wertvoll sie ist. Und weil sie bedroht ist, diese Vielfalt, müssen wir sie auch schützen.
Bernd Hans-Jürgens?
Die Natur und die Biodiversität sind vor allen Dingen zu schützen, um damit die menschlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Ohne die Erhaltung dieser lebenswichtigen Funktionen, Leistungen der Natur wird zukünftig auch das Überleben der Menschen und werden die menschlichen Lebensgrundlagen nicht gegeben sein.
Peter Duelli?
Also der letzte Punkt von Herrn Hans-Jürgens, dem stimme ich voll zu. Das würde ich auch als die oberste Priorität anschauen, jetzt aus Sicht der Menschheit oder der Schweiz. Aber wir haben eine ganz wichtige Komponente der Biodiversität, die eben nicht durch Nützlichkeit begründet werden kann. Das sind für mich alle weltweit gefährdeten Arten. Es ist für mich wie ein ethisches Tabu, dass wir sagen, keine Art soll weltweit wegen den Menschen aussterben. Und das kann man verschieden begründen, unter anderem auch mit dem Genpool. Also das kann für Medizin oder was immer, kann das einmal wichtig sein. Und dann erst kommen alle die Arten, die ich als Heimatschutz bezeichne, also Arten, die in der Schweiz auf der roten Liste sind, weil sie bei uns selten und gefährdet sind.
Ganz herzlichen Dank, Miriam Balmer, Peter Duelli, Bernd Hans-Jürgens.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.